setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur letzten Folge der SE-Akademie zu Luhmanns Systemtheorie. Heute mit dem ganz klaren Fokus auf Schule und Unterricht, nämlich jetzt nochmal zusammenfassend die Perspektive Luhmann, die Schule und der Unterricht oder die Lebenslügen der Pädagogik als der Folgentitel heute. Wie zu Beginn der letzten Folge der kleine Hinweis, dass wir jetzt in dieser, sechsten Folge der Akademie relativ selbstverständlich mit dem Begriffsinstrumentarium von Luhmanns Systemtheorie umgehen und das auch nutzen. Und das entsprechend, wenn ihr die Folgen, vor allen Dingen die ersten drei Folgen der Akademie nicht gehört habt und euch selber noch nicht so viel mit Luhmanns Systemtheorie beschäftigt habt, dass das wahrscheinlich Sinn macht, sich vorher diese Folgen anzuhören, um zentrale Begriffe wie Autopoiesis, strukturelle Kopplung, Sinn, Verstehen und Beobachten aus einer systemtheoretischen Perspektive nachvollziehen zu können, weil sonst ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute nicht ganz so einfach, der Folge zu folgen, nachzuvollziehen, was gemeint ist, weil die Systemtheorie eben schon eine sehr eigene Semantik und sehr eigene Begrifflichkeiten nutzt. Heute also die Perspektive darauf, was hat Luhmann über die Schule und über Unterricht gesagt? Die Folge ist überschrieben mit die Lebenslügen der Pädagogik. Was es mit diesen Lebenslügen aus Sicht der Systemtheorie auf sich hat, da kommen wir relativ am Ende zu. Am Anfang wieder jetzt so ein kleiner Überblick und ein Hinweis auf die zentralen Quellen, aus denen sich die Folge heute speist. Alles, wie auch in den vorherigen Folgen erwähnt, hinterlegt bei uns auf der Homepage. Im Abschnitt SE-Akademie findet ihr direkt verlinkte Aufsätze und Podcast-Folgen von anderen Podcasts zu dem Thema, sowie auch Literaturhinweise. Heute beziehe ich mich tatsächlich im Wesentlichen auf drei Primärquellen von Luhmann. Das ist einmal seine Monographie, das Erziehungssystem der Gesellschaft. Und das sind die beiden Aufsätze, das Technologiedefizit der Erziehung und Systeme verstehen Systeme. Ja, zu finden die genaue Bibliografie, wie gesagt, auf unserer Homepage. Ich gliedere die Folge heute auch wieder in mehrere Oberpunkte, und zwar fünf an der Zahl. Ich beginne gleich damit, indem ich die Begriffe Erziehung und Sozialisation aus einer systemtheoretischen Perspektive nochmal aufarbeite. Das basiert im Wesentlichen auf der Monographie Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Der zweite Oberpunkt heißt Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Dort stelle ich dar, was Luhmann als das Erziehungssystem der Gesellschaft deutet. Das ist logischerweise wesentlich aus der Monographie, die auch so heißt, entnommen. Wir werfen dann einen Blick auf das besondere Kommunikationssystem Unterricht, das sich einerseits auf diese Monographie bezieht, aber dann auch so schon sehr stark auf die beiden eben hingewiesenen Aufsätze. Ebenso der vierte Punkt, die Lebenslügen des Erziehungssystems. Das ist jetzt auch keine Begrifflichkeit, die Luhmann so reingeschmissen hat, sondern ich habe das jetzt so ein bisschen flapsig so genannt, die sich im Wesentlichen auch auf die beiden Aufsätze beziehen. Zum Schluss will ich gerne noch so einen fünften Punkt Deckel drauf machen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für uns, ne, als Praktikerin, Praktiker in Schule, als Beraterinnen und Beraterinnen, die Schulen als Organisation beraten oder auch als Coaches, die vielleicht irgendwie im Kontext Schule mit Einzelpersonen unterwegs sind. Ja, wenn wir loslegen, Erziehung und Sozialisation. Das sind ja Begriffe, mit denen wir als Pädagogen oder auch als Psychologen, Beraterinnen, Berater, Coaches ganz viel arbeiten und sie wie selbstverständlich nutzen. Und man kann sich vorstellen, Luhmann hat erstmal wieder das Bedürfnis, die Begriffe auseinanderzunehmen. Und das tut er in den ersten Kapiteln seines Buches Das Erziehungssystem der Gesellschaft, auf die ich jetzt hier in einem ersten Schritt eingehen will. Luhmann beginnt das Kapitel zu Sozialisation und Erziehung mit der Aufarbeitung des Begriffs der Sozialisation im Sinne der sogenannten oder von ihm so bezeichneten Transmissionstheorie und stellt seine wesentlichen Kritikpunkte an dieser Theorie vor. Versteht man Sozialisation, wie das so im alltäglichen Sprachgebrauch ist, als Übertragung von Kulturgut von einer Generation auf die nächste, eben als eine Transmission, so ist die implizit da drin eine Asymmetrie, und zwar zwischen denjenigen, die sozialisiert werden, ne, der Sozialisant, und denen, die sozialisieren, der Sozialisator. Und das kritisiert Luhmann. Er kritisiert das, dass Sozialisation eben nicht als ein einseitiger Prozess aufgefasst werden kann, vom Sozialisator zum Sozialisanden, sondern als ein zirkuläres Wechselspiel zwischen den Akteuren aufgefasst werden muss. Jetzt kommt hier der Akteursbegriff rein, den muss man so vielleicht so ein bisschen ausklammern an der Stelle. Korrekterweise, wenn ihr die Folgen vorher gehört habt, müsste man sagen, zwischen verschiedenen autopoetischen Systemen. Weitergehend kritisiert Luhmann, dass die von ihm sogenannte Transmissionstheorie Sozialisation immer nur deutet als die Übertragung von kulturellen Normen, Werten, Verhaltensmustern und so weiter und so fort, als Sozialisation deutet und nicht etwa den Widerstand gegen diese Übertragung. Das heißt, für ihn betrachtet die Transmissionstheorie nur eine der beiden Seiten der Form der Sozialisation und lässt die andere unbeleuchtet. Nämlich, was passiert an der Stelle, wo Widerstand sich gegen Sozialisation, also gegen die Übertragung von tradierten Werten, Normen, Verhaltensmustern, Kommunikationsakten, ausgeübt wird. Und das wird aus Luhmanns Perspektive dann insbesondere zu einem Problem, wenn Individualität oder individuelle Entfaltung in Kulturmustern eine immer höhere Bedeutung erfährt, wie er das für westliche Gesellschaften ausmacht, und eben den Wert der Nonkonformität mit hergebrachten Kulturmustern eigentlich ein zentraler Wert ist, der durch Sozialisation übertragen wird. Und er sagt, da ist ein ganz krasser Bias, da ist ein Widerspruch, weil das kann Transmissionstheorie gar nicht erklären, weil dann wird sie ja eigentlich nicht funktionieren. Man kann sich vorstellen, was passiert. Luhmann, ne, packt seine Begrifflichkeiten, seine Perspektive der Systemtheorie raus oder der Theorie sozialer Systeme aus und versucht jetzt mal zu erklären, was aus seiner Perspektive Sozialisation eigentlich ist. Nun, wenn ihr die Folgen vorher gehört habt oder euch schon sonst vorher mit Luhmann ein bisschen beschäftigt hat, es ist nicht weiter verwunderlich im Sinne der Autopoesis. Sozialisation kann immer nur Selbstsozialisation sein. Warum? Ein Import von Strukturen aus einem sozialen, also einem Kommunikationssystem, in ein psychisches System ist aufgrund der operativen Geschlossenheit beider Systeme einfach nicht möglich. Ne, haben schon den Begriff der strukturellen Kopplung in den ganzen letzten Folgen gehabt. Es kann lediglich durch eine strukturelle Kopplung dazu kommen, dass Luhmann nennt das eine Structural Drift in der psychischen Autopoiesis erzeugt wird. Das heißt, dass die Autopoiesis oder verschiedene psychische Systeme dazu gebracht werden, Strukturen zu wählen, mit denen sie in der Gesellschaft ganz gut zurechtkommen. Das kann dann Sozialisation genannt werden. Aber es ist definitiv nicht, aus der Perspektive der Systemtheorie, eine Übertragung von Werten, Normen, was auch immer, sondern es kann immer nur auf Basis der operativen Geschlossenheit in den einzelnen psychischen Systemen nach Maßgabe der strukturierten Eigenkomplexität erfolgen. Wenn man jetzt darauf schaut, wie Luhmann den Begriff der Erziehung von der Sozialisation abgrenzt, dann kann man erstmal feststellen, dass Luhmann hier in eine relativ, ja, unserem alltäglichen Sprachgebrauch ganz ähnliche Richtung geht, indem er sagt, dass bei der Erziehung Absicht das prägende Unterscheidungsmerkmal ist. Das heißt, während Sozialisation Nebenprodukt jeder sozialen Handlung ist und nicht explizit auf Kommunikation angewiesen ist, die absichtsvoll versucht, was zu verändern, so ist Erziehung eben diese absichtsvolle Vermittlung von Wissen und Können, Denkweisen, unterschiedsbildenden Beobachtungen, was auch immer. Und ohne eine klare Kommunikation kann die nicht auskommen. Und durch diese Angewiesenheit auf Kommunikation ist für Luhmann klar, Erziehung ist ein gesellschaftlicher Prozess. Ist auch ganz klar, weil für Luhmann ist die Gesellschaft im Wesentlichen Kommunikation. Luhmann versteht unter seinem allgemeinen Beziehungsbegriff also die intentionale Tätigkeit, die sich darum bemüht, Fähigkeiten von Menschen zu entwickeln und in ihrer sozialen Anschlussfähigkeit zu fördern. Luhmann unterscheidet jetzt im Weiteren verschiedene Zielinterpretationen von Erziehung. Er führt aus, die Aufklärung mit ihrem humanistischen Erziehungsbegriff hat den Menschen als Ganzes gesehen und sah den Sinn der Erziehung in der Förderung individueller Passionen und der Entfaltung des Individuums und zeichnet dann aber nach, dass im Zeitverlauf diese Auslegung der Erziehung in einer funktionell ausdifferenzierten Gesellschaft zunehmend auf Widerstände stößt. Denn dort hat sich die Erziehung danach zu richten, was die gesellschaftliche Schicht oder auch die funktionale Zugehörigkeit verlangt. Der Begriff der funktional differenzierten Gesellschaft ist in Luhmanns Gesellschaftstheorie sehr zentral, weil er macht in dieser funktionalen Differenzierung das prägende Strukturelement unserer Gesellschaften aus. Also im Gegensatz zu einer Ständegesellschaft, wo die Herkunft darüber entscheidet, wie die Einordnung in der Gesellschaftsstruktur ist und wie die Gesellschaft strukturiert ist, ist eine funktional differenzierte Gesellschaft eine, die sich in verschiedene Subsysteme aufgespalten hat, mit verschiedenen Aufgaben, die auch nach ganz verschiedenen Logiken funktionieren. Ein politisches System, ein Wirtschaftssystem, ein Erziehungssystem und jedes dieser Subsysteme für Luhmann mit einem sogenannten eigenen binären Code agiert und dieser binäre Code definiert den Sinn innerhalb der Subsysteme, also Sinn in einem systemtheoretischen Sinne, nämlich die Frage der Anschlussfähigkeit von Kommunikation oder auch der Anschlussfähigkeit von Gedanken und Handlungen. Das ist für Politik, ist der zentrale binäre Code Macht, Nichtmacht. Weil nur wenn eine politische Bewegung Macht hat, dann kann sie auch ihre Agenda durchsetzen. Wer nicht Macht hat, also wer keine Macht hat, der hat im politischen Subsystem relativ wenig Einfluss und kann deswegen auch relativ wenig Sinn erzeugen, relativ wenig Anschlussfähigkeit. Das gleiche im Recht, Recht oder nicht Recht, das ist ein primär in dem System, in dem Subsystem des Rechtssystems verhandelte Kategorie. Und der binäre Code muss immer in eine der beiden Richtungen ausschlagen. Und genauso entwickelt auch die Erziehung ein eigenes Subsystem mit einem eigenen binären Code, auf den ich später noch komme. Ja, wen das interessiert wieder, was diese binären Codes sind und wie sich strukturell oder wie sich eine funktional differenzierte Gesellschaft strukturell aufstellt, der sei auf die Einführungsvorlesung von Luhmann, die auf der Homepage als Bibliografie angegeben ist, verwiesen. Ne? Einführung in die Systemtheorie, dort wird das nochmal ein bisschen genauer dargestellt. Wenn man jetzt weiter nochmal darauf schaut, wie Luhmann den Erziehungsbegriff ausführt, dann grenzt er dieses althumanistische Erziehungsideal, also diese Entfaltung aller individuellen Passionen und so weiter, durch ein neuhumanistisches Bildungsideal ab. Für Luhmann existiert nach wie vor diese Perspektive dieses althumanistischen Erziehungsideals, also dieses Verfolgen der Passionen und das Entfalten der individuellen Persönlichkeit. Es ergänzt sich aber im Zuge der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft durch ein neuhumanistisches Bildungsideal, bei dem es eben darum geht, die Passung der einzelnen Gesellschaftsmitglieder mit den Anforderungen der funktional differenzierten Gesellschaft zu finden. Und diese beiden Pole, also einerseits das Herstellen von Kompatibilität des Menschen mit der Gesellschaft und andererseits die Gesellschaft durch das Einwirken auf die Menschen zu ändern, sind aus Luhmanns Perspektive schließlich die Faktoren, die zur Ausbildung des zentralen Schemas, der zentralen Kommunikationstrennlinie im Erziehungssystem führen, nämlich die Frage, ob Erziehung konservativ oder progressiv zu sein haben konnte. Und diese Dichotomie, diese Frage führt für ihn letzten Endes zur Ausdifferenzierung des Erziehungssystems, weil nämlich damit ein eigener binärer Code geschaffen wird für das Erziehungssystem, dass es ein funktionales Subsystem der Gesellschaft wird, weil es muss, ne, die Systeme sind für Luhmann immer Kommunikationssysteme. Und mit diesen widerstreitenden Perspektiven des althumanistischen Erziehungsideals und des neuhumanistischen Bildungsideals durch diese Gegenpole entsteht ein beständiger Kommunikationsbedarf und das ist der Moment, wo sich für Luhmann das Erziehungssystem aus der Gesellschaft oder in der Gesellschaft herausdifferenziert. Nach diesen Begrifflichkeiten Erziehungssozialisation war das jetzt schon die Überleitung zum zweiten Punkt, das Erziehungssystem der Gesellschaft. Was versteht Luhmann darunter? Luhmann führt aus, dass die Bemühung um die Erziehung von Kindern nichts spezifisch Neues ist der funktional differenzierten Gesellschaften. Vielmehr haben alle menschlichen Gesellschaften immer schon ihre Kinder erzogen und versucht, irgendwie auf die einzuwirken. Dem entgegen kann Gleiches aber nicht für die Ausdifferenzierung eines eigenen Funktionssystems gesagt werden, das für die Erziehung zuständig ist. In vorfunktional differenzierten Gesellschaften hat Erziehung für Luhmann stattgefunden. Sie ist aber im Wesentlichen durch die Familienverbände und ganz nahe kleinere Gruppen getragen worden und nicht für ein dafür vorgesehenes, professionalisiertes und durch Organisationen abgebildetes Funktionssystem. Der Grund für diese Ausdifferenzierung des eigenen Funktionssystems sieht Luhmann in der gestiegenen Komplexität funktional differenzierter Gesellschaften. Also ist das Entstehen eines Erziehungssystems der Gesellschaft für Luhmann eine Folge bereits eingetretener sozialer Differenzierung. Das ist letzten Endes auch ein ganz immer wiederkehrendes Muster oder eine Perspektive von Luhmann. Wie reagiert Gesellschaft auf Komplexitätssteigerung? Sie differenziert sich aus, um in einem Subsystem eine höhere Komplexität für einen Teilaspekt bewältigen zu können und versucht damit die Komplexität immer wieder einzufangen. Das ist auch ein Gedanke, der uns ganz am Ende der Folge heute nochmal beschäftigt, nämlich mit der Frage, was hilft uns denn Luhmann jetzt, um die Anforderungen zu verstehen, vor denen Schulen und das Bildungssystem heute stehen. Die oben angesprochene Absicht der Erziehung, Erziehung zur freien Erfaltung, lalala und alle Passionen erfüllen versus ein Individuum dafür vorzubereiten, dass es seine Rolle im funktional differenzierten Gesellschaftssystem einnimmt, das ist für Luhmann die Grundkonstante des Erziehungssystems. Beiden Perspektiven einher geht aber immer die Absicht, etwas verändern zu wollen, sei es jetzt im Individuum, wenn man das so nennt, oder eben in den autopoetisch geschlossenen psychischen Systemen, wenn man systemtheoretisch bezeichnet. Das heißt, der binäre Code, nach dem das Erziehungssystem funktioniert, ist für Luhmann vermittelbar als Positivwert oder nicht vermittelbar als Negativwert. Dieser binäre Code des Systems definiert den Sinn innerhalb der Systemoperation. Also dieser binäre Code ist immer entscheidend für die Frage, ob eine bestimmte Operation, ein Kommunikationsakt, ein Gedanke anschlussfähig ist. Der Positivwert bezeichnet die Operation des Systems, der Negativwert bezeichnet ihr Scheitern. Wobei beide Seiten eben nicht immer nur auf kommunikative Sachverhalten bezogen werden können, sondern ebenfalls, und das ist jetzt für das Erziehungssystem ziemlich entscheidend, für diejenigen, die erzogen werden sollen. Und das ist jetzt auch wieder ganz entscheidend bei allen Detailfragen, die man diskutieren und über unterschiedliches Erleben im Erziehungssystem, Unterricht in Schule, in Kita, wo auch immer reden kann. Letzten Endes, auf einer ganz basalen Ebene, wenn man ganz, ganz, ganz tief unter die Wasseroberfläche taucht und sich den Eisberg, über den man eigentlich gerade redet, anguckt, ist immer dieser binäre Code da. Vermittelbar oder nicht vermittelbar. Das ist eine sehr entscheidende Perspektive auf das Erziehungssystem der Gesellschaft, dem man systemtheoretisch mitgehen kann oder eben auch nicht. Somit liegt im Erziehungssystem durch die Absicht, nach dem binären Code zu ordnen, die Anlage zu einer Differenzierung, die mit Selektion verbunden ist. Wenn Erziehung im Rahmen ihrer Tätigkeit mit guter Absicht zu erziehen das Richtige oder das Falsche markiert, so muss Erziehung zwangsläufig selektieren. Ja, und auch wenn man jetzt so sehr reformpädagogisch denkt oder sehr den Wert der Freiheit hochhalten, der individuellen Faltung, dann ist auch trotzdem in diesen ganzen Werten immer der binäre Code hinten drin mit versteckt. Weil auch das immer, wir erinnern uns wieder an Beobachtung, an den Beobachtungsgriffsystem theoretisch. Draw a distinction and make an indication. Selbst wenn ich unglaublich normativ dafür argumentiere, dass der zentrale Sinn von Erziehung die Entfaltung ist und das individuelle Selbst möglichst toll herauszuarbeiten. Ich vor mir aber ein Erziehungsobjekt, Klammer auf, Subjekt, Fragezeichen, sitzen habe, das überhaupt keinen Bock darauf hat, sich selbst zu entfalten, sondern es einfach nur gesagt kriegen will, was soll ich tun, damit es seine Ruhe hat. Dann wird diese Erziehung, diese reformpädagogische Erziehung zur Freiheit, wird gefühlt scheitern. Weil die Intention, die dahinter ist, ja nicht vermittelbar ist. Das heißt, der binäre Code, vermittelbar, nicht vermittelbar, bezieht sich auf jede Form, jede absichtsvolle Form, die strukturierte Eigenkomplexität im psychischen System zu verändern, in welche Richtung auch immer die gehen soll. Aber ohne diesen binären Code kann es keine Erziehung geben. Und in diesem Kontext des binären Codes, vermittelbar, nicht vermittelbar, findet die Institutionalisierung des Erziehungssystems statt. Als ein Netzwerk formalisierter Selektionen von vermittelbaren oder eben nicht vermittelbaren, absichtsvollen Veränderungen in den strukturierten Eigenkomplexitäten psychischer Systeme, die als Erziehungsobjekte ausgemacht werden. Für Luhmann haben jetzt diese ganzen Folgen davon, ne, also Schulen, Prüfungen, Abschlüsse, Noten, alles, was da miteinander verbunden ist, mit so einer Organisationsform, die sich als Erziehungssystem oder mit den Organisationen, die sich durch eine Institutionalisierung des Erziehungssystems bilden, dass weniger Sozialisation durch eine Herkunft aus meiner Familie entscheidend ist, sondern die Erziehung für die funktional differenzierte Gesellschaft, der prägende Selektionsmechanismus in der Gesellschaft geworden ist. Jetzt kann man natürlich wieder diskutieren, ja, aber die soziale Herkunft aus den Familien ist ja total entscheidend für den Bildungserfolg. Das stimmt ja überhaupt nicht, was der Luhmann da sagt. Stimmt alles. Natürlich gibt es andere Logiken, die da rein intervenieren. Aber Luhmanns Punkt ist an der Stelle einfach, dass die Hauptform der Sozialisation und Erziehung jetzt in einem eigens dafür vorgesehenen System erfolgt und zumindest die offiziellen Bewertungen und später auch Zuweisungen in einzelne Funktionsbereiche der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr von Familien oder qua Geburt vorgenommen worden sind, sondern in diesem Erziehungssystem generiert werden. Und selbst wenn da jetzt Drittvariablen in Form der Umwelt rein intervenieren, weil irgendwie jemand weiß, wie er sein Besteck richtig zu halten hat, wenn er mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen essen geht und jemand, der aus einem bildungsfernen Haushalt kommt, weiß das nicht, ne? Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede lässt grüßen, dann stimmt das sicherlich alles. Das ficht das Argument von Luhmann nicht an, dass die entscheidenden Selektionsmechanismen immer in das Erziehungssystem der Gesellschaft übersetzt worden sind. Also durch diese formalen Bildungsakte, formalen Erziehungsakte und die Dokumentation davon, dass die der entscheidende Ausdruck von Erziehung und Sozialisation in der funktional differenzierten Gesellschaft werden. Ein weiterer Punkt, der sehr entscheidend ist und der dann jetzt auch schon überleitet zum nächsten Punkt, wo wir Schule jetzt mal genauer in den Blick nehmen und Unterricht genauer in den Blick nehmen. Diese Orientierung an dem binären Code, vermittelbar, nicht vermittelbar, und diese Idee, die Erziehung zu eigen ist, auch jetzt nicht nur in einem systemtheoretischen Begriff Sinne, sondern in einem allgemeinen Erziehungsbegriff, intentional Einfluss zu nehmen auf die Handlungen und Denkweisen von einzelnen Personen, führt für Luhmann zu einer Trivialisierung der zu Erziehenden, der Zöglinge. Trivialisierung in dem Sinne, dass sie zu richtigem, in Anführungszeichen jetzt, richtigem Wissen und Verhalten erzogen werden sollen, was prinzipiell nichts anderes ist als der Wunsch, bei gleichem Input einen konstanten Output zu erzeugen und somit Trivialmaschinen zu formen. So nennt Luhmann das. Auch hier wieder die Frage, was richtiges Wissen, was richtiges Verhalten ist. Das ist ja total kontingent. Ne? Für den einen ist das richtige Wissen die vollkommen freie Entfaltung aller Passionen in diesem althumanistischen Sinne. Und für den nächsten ist das richtige Wissen, das richtige Verhalten ein ganz kleinteiliges, genaues Wissen und Verhalten, wie ich mich später als Arbeitnehmer im Abnehmersystem der freien Wirtschaft zu verhalten habe. Oder wie ich mich als treuer Staatsbürger, als treue Staatsbürgerin eines Staates zu verhalten habe. Im Zweifelsfall als Kanonenfutter im Schützengraben, was auch immer. All diese verschiedenen Perspektiven haben aber für sich immer klar, dass sie eine Absicht haben. Und sie versuchen durch die Entscheidungen im Kommunikationssystem des Erziehungssystems ihre Absicht wahrscheinlicher zu machen. Und letzten Endes, und das ist das, was Luhmann mit dem Wunsch der Trivialisierung meint, ist, dass zu Ende gedacht das optimale Erziehungssystem bei allen Individuen gleiche Ergebnisse erzeugt. Und wenn das bei allen Individuen das gleiche Ergebnis ist, dass sie danach vollkommen toll frei ihre Freiheit und ihre individuellen Passionen entfalten, das wäre trotzdem eine Trivialisierung. Warum wäre das trivial? Hinter dem Begriff der Trivialität oder der trivialen Maschine steckt für Luhmann die Abgrenzung zur Autopoiesis. Eine Trivialmaschine oder ein triviales System ist ein System, das keine Kontingenz kennt. Das heißt, wenn ich A drücke, kommt da immer B raus, ganz zuverlässig. Uns ist ja schon klar, inzwischen in autopoetischen Systemen kann das nie der Fall sein, weil ich kann auch ein autopoetisches System nie sicher auf eine Art und Weise reizen. Ich kann versuchen, durch strukturelle Kopplung die Umweltbedingungen für ein autopoetisches System so zu verändern, dass ich es wahrscheinlich irgendwo in eine Richtung bewegen kann, sei es von Gedanken, sei es von der Kommunikation, aber ich werde niemals kausal irgendwelche Veränderungen darin hervorrufen können. Die Pädagogik in ihrer Semantik suggeriert aber genau das auf einer sehr tiefgehenden Ebene. Und das ist für Luhmann eben ja auch ein gewisser Widerspruch, den er der Pädagogik vorwirft. Da wollen wir jetzt gleich nochmal in dem eigenen Oberpunkt die Lebenslügen des Erziehungssystems drauf kommen. Bevor wir uns die aber anschauen, kommt der dritte Überpunkt, das Kommunikationssystem Unterricht. Ich beziehe mich jetzt hier im Wesentlichen auf die Aufsätze das Technologiedefizit der Erziehung und Systeme verstehen Systeme. Wenn man sich Unterricht anschaut und systemtheoretisch deutet, ne, dann führt Luhmann erstmal aus, dass Erziehungsleistung im Erziehungssystem im Wesentlichen in Schulen in Form von Unterricht in Klassen oder Kursverbänden stattfinden. Der Unterricht in solchen Klassen oder Kursen ist für Luhmann ein eigenes Kommunikationssystem unter den Anwesenden, wobei die Teilnahme an diesem Kommunikations- oder Interaktionssystem in der Wahrnehmung, dass man wahrgenommen wird, besteht. Man kann also von der Gleichzeitigkeit des Beobachtens und Beobachtetwerdens ausgehen. Ne, also mein psychisches System, ne, oder ich als Mensch, wenn wir den mal kurz wieder gelten lassen, ich als Schüler, als Schülerin sitze im Interaktionssystem Unterricht und beobachte, was da passiert, soll irgendwas mitnehmen, ich habe einen Auftrag und ich werde gleichzeitig beobachtet, meistens von einer Person, die Lehrerin oder Lehrer heißt, die auch ihrerseits irgendwie einen Auftrag haben. Ne, und aus diesen Rollen entsteht ein eigenes Interaktions- und es ist im Wesentlichen Kommunikationssystem, weil dort über Kommunikation versucht wird, diesen Erziehungs- und Bildungsauftrag wahrzunehmen. Die Differenz zwischen System und Umwelt ergibt sich hier aus der Konstitution des Interaktionssystems Unterricht, das zu bestimmten Zeitpunkten, an bestimmten Orten, an jeweils anderen, nicht zum System gehörenden Menschen ausschließenden Orten stattfindet. Also Eltern sind nicht dabei, die Familienangehörigen sind nicht dabei, es findet in Schulen statt und nicht zu Hause und sich somit eine Differenz zwischen System und Umwelt generieren lässt. Und die Funktionsweise von Unterricht, systemtheoretisch gesprochen, ist, wenn wir uns jetzt die ganzen Folgen im Rückblick nochmal kurz Revue passieren lassen, eigentlich total trivial aus einer systemtheoretischen Sicht. Es ist nichts anderes als ein selbstreferenzielles, autopoetisches Kommunikationssystem, an dem verschiedene psychische, autopoetisch, operativ geschlossene Systeme beteiligt sind. Das heißt, wenn wir diese Perspektiven der Autopoiesis der psychischen Systeme und des sozialen Systems Unterricht, das versucht, die psychischen Systeme der Schülerinnen und Schüler, der zu Erziehenden, der zu Bildenden versucht zu reizen, dann ist natürlich dieses Kommunikationssystem oder diese absichtsvolle Erziehung mit einem ganz, ganz großen Manko ausgestattet aus systemtheoretischer Perspektive, nämlich dem strukturellen Verstehensdefizit. Wir haben das in den letzten Folgen sehr ausführlich dargestellt, dass systemtheoretisch gesprochen Verstehen zwischen verschiedenen psychischen Systemen extrem unwahrscheinlich ist und wenn es geklappt hat, nicht überprüfbar. Also eigentlich eher zufällig. Und wenn man jetzt natürlich das mal bezieht auf Unterricht und diese Perspektive kurz mal annimmt und sich überlegt, was machen wir da eigentlich jeden Tag? Das ist doch eigentlich ganz große Augenwischerei. Manchmal denken wir das vielleicht auch, wenn wir uns angucken, was bei rauskommt. Bei unseren absichtsvollen Unterrichtsplanungen und gestalteten Unterrichtsstunden muss man vielleicht sagen, wow, ey, krass, okay, Luhmann hat das eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, warum das, was wir erleben, genau das ist, was passiert. Und damit kommt man natürlich auch zu diesen Lebenslügen des Erziehungssystems. Ne? Nochmal hier der Hinweis, das ist jetzt meine Wortschöpfung, das hat Luhmann nicht so genannt. Dass die Geschichten, die sich die Pädagogik, das Erziehungssystem, die Schule über sich selber erzählt, schöne Geschichten sind, aber vielleicht im Wesentlichen Märchen. Und das hat natürlich was eben damit mit diesem strukturellen Verstehensdefizit zu tun, dass ein Verstehen zwischen verschiedenen autopoetischen Systemen extrem unwahrscheinlich, wenn es passiert, zufällig und nie überprüfbar ist. um diesen Oberpunkt der Lebenslügen des Erziehungssystems jetzt nochmal ein bisschen weiter aufzumachen, gehe ich jetzt in der Pädagogik doch mal ein gutes Stück zurück, bis zu Herbart, Johann Friedrich Herbart. Ich denke, zumindest den Namen werden alle, die Lehrerinnen und Lehrer sind oder mit Pädagogik zu tun haben, irgendwann hoffentlich schon mal gehört haben. Einer der wahrscheinlich wirkmächtigsten Pädagogen, Erziehungswissenschaftler weltweit, im deutschen Sprachraum auf jeden Fall. Er wird auch immer wieder als der Begründer der akademischen Pädagogik bezeichnet. Und hinter Herbart, also gerade zumindest im deutschen Sprachraum, zieht sich ja wirklich eine sehr, sehr direkte, stringente Kette zu der Frage, wie wir Unterricht heute in Schulen denken. Der bildende und erziehende Unterricht geht quasi, kann man in der direkten Linie auf Herbart zurückführen. Ne? Einer der prominentesten Vertreter, zeitgenössischen Vertreter, Dietrich Benner aus Berlin, der diesen bildenden und erziehenden Unterricht in seiner Forschung oder auch in seinen Schriften immer sehr hervorgehoben hat. Ne? Also bildender und erziehender Unterricht in einer herbartschen Tradition. Letzten Endes, wenn wir tief unter den Eisberg unseren Schulen gucken, taucht neben dem binären Code auf jeden Fall Herbart auf, der da irgendwo rumschnorchelt oder mit einer Taucherflasche auf dem Rücken rumschwimmt. Bildung und Erziehung sind für Herbart untrennbar miteinander verbunden. Bildung soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die moralische Entwicklung fördern. Individualität und Gemeinschaft. Herbart betont die Bedeutung individueller Entwicklung innerhalb der sozialen Gemeinschaft. Bildung soll die Persönlichkeit stärken und gleichzeitig die sozialen Fähigkeiten fördern. Ein zentrales Ziel in diesem Rahmen ist auch die moralische Erziehung der Schülerinnen und Schüler. Durch Reflexion und ethische Diskussion sollen sie zu verantwortungsbewussten und moralisch handelnden Menschen heranwachsen. Ist super. Ich habe euch jetzt gerade eine Blaupause für die nächste Abschlussrede, die ihr halten müsst, geliefert. Also da einfach jetzt ein bisschen was drum rumbauen, ist super. Passt in jede deutsche Schule für einen feierlichen Anlass. Spaß beiseite. Das ist letzten Endes, wenn man so will, der Kern der Pädagogik oder der Kern dessen, was die akademische Pädagogik dazu sagt, was unser Unterricht machen soll. Also sowohl Wissen als auch moralische und soziale Kompetenzen vermitteln. Und dazu sagt Luhmann jetzt, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Sagt er jetzt nicht, ist jetzt wieder meine Wortwahl, aber wenn man ihn liest, könnte man schon denken, dass er eigentlich Lust gehabt hätte zu sagen, das ist eine Lüge, weil er sagt, an einer ersten Stelle aus einer systemtheoretischen Perspektive will Pädagogik immer eins und das ist garantiert nicht Freiheit und nicht Entfaltung. Garantiert nicht. Erziehung möchte Trivialisierung. Sie möchte nämlich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, der zu Erziehenden, auf einen erwartbaren Verhaltenshorizont eingrenzen und eben nicht in alle möglichen Freiräume die Entfaltung bringen. Das möchte Unterricht, das möchte Erziehung gar nicht. Ziel ist erwartbares Verhalten und nicht Freiheit, sondern Trivialisierung. Das heißt, Aufgabe des schulischen Unterrichts ist nicht die Erziehung oder Bildung zur Freiheit, sondern in einer besonderen Form ist das eine Leistung eines gesellschaftlichen Subsystems, des Erziehungssystems, was eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft erfüllt, die Komplexität erwartbaren Verhaltens zu reduzieren, indem das erwartbare Verhalten kleiner gemacht wird oder zumindest die Summen der in aller Regel erwartbaren Verhaltens- und Kommunikationsakte wie in einem Trichter ein bisschen zusammengedrückt wird. Das heißt, von den Schülern wird eben nicht erwartet, dass sie in vollkommener Freiheit agieren, sondern eben nur eine bestimmte Bandbreite von Verhaltensweisen an den Tag legen. Ne? Und das ist jetzt auch, wenn man reformpädagogisch denkt, ist das genau das Gleiche. Auch Reformpädagogik mit der immer wieder betonten Freiheit des Individuums und des Ziels der freien Entfaltung, auch die möchte nicht die vollkommen freie Entfaltung. Denn auch sie möchte, dass bestimmte Denkweisen, Verhaltensmuster unwahrscheinlicher werden. Extremistische, gewalttätige, gesundheitsschädigende. Alles das sind ja Verhaltensweisen, Gedankenmuster, Kommunikationsmuster, wo Pädagogik sagt, das wollen wir nicht. Und das heißt, systemtheoretisch gesprochen, ist hier nicht Freiheit das Ziel, weil Freiheit würde das alles mit einbeziehen, sondern es geht um Reduktion von Komplexität und das macht das Erziehungssystem mit dem binären Code vermittelbar, nicht vermittelbar. Wer eine extremistische, gewalttätige Person ist, die tagtäglich gesundheitsschädigendes Verhalten an den Tag legt, die wird als ein Scheitern des Bildungssystems wahrgenommen und des Erziehungssystems und vielleicht auch der Erziehung des Elternhauses. Aber es ist definitiv eben im binären Code die markierte Seite des Scheiterns. Das heißt, Lebenslüge Nummer 1 aus der Perspektive der Systemtheorie: Der Erziehung ist es nie um Freiheit gegangen. Nie. Und auch dem Bildungssystem nicht. Sondern immer um Reduktion von Komplexität und um Trivialisierung. Nämlich das Maß der erwartbaren Verhaltensweisen auf ein möglichst funktionales Maß für die Gesellschaft, wie sie derzeit ist, einzuschränken. Damit verbunden ist Lebenslüge Nummer 2, nämlich die Idee, die in der Erziehung immer mit drin steckt, egal wie weich das formuliert ist, dass erzieherisches Handeln möglich ist, dass das Vermitteln oder das Anbieten von Wissen und von erwünschten Verhaltensweisen, dass das möglich ist. Darauf antwortet Luhmann mit, dass das Erziehungssystem ein Technologiedefizit habe. Da Trivialisierung eben ein Kausalitätsverhältnis unterstellt, in dem ein Heranwachsender, nachdem er so erzogen worden ist, wie er erzogen werden soll, ein im Vorfeld definiertes Verhalten, im Vorfeld definierte Gedanken, im Vorfeld definierte Kommunikationsmuster an den Tag legt, aber dieses Kausalitätsverhältnis strukturell ganz klar an seine Grenzen stößt, wenn wir es mit autopoetischen Systemen zu tun haben. Und diese autopoetischen Systeme eben nur im Rahmen von struktureller Kopplung miteinander interagieren können. Es gibt ein autopoetisches Kommunikationssystem Unterricht. Es gibt die autopoetischen psychischen Systeme mit verschiedenen Rollen der Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler. Aber die werden niemals direkt miteinander interagieren können. Die können jetzt wieder versuchen, durch strukturelle Kopplung sich so zu reizen, dass bestimmte Gedanken und Verhaltensmuster wahrscheinlicher und andere unwahrscheinlicher werden. Aber es gibt keine Technologie, so nennt Luhmann das, die mir garantiert, dass das funktioniert. Und Luhmann geht noch weiter. Er sagt, es gibt auch keine Technologie-Ersatztechnologie, die mir ein maximales Maß an Wahrscheinlichkeit garantieren kann, dass das funktioniert. Eine Technologie, Ersatztechnologie ist für Luhmann dann zum Beispiel Didaktik, Methodik, ne, die bekannten verschiedenen didaktischen Modelle, bildungstheoretische Didaktik, Klafki, Heimann, Schulz, Otto und so weiter, wie sie alle heißen. Er sagt, nein, auch das ist nette Spielerei, das sind aber im Wesentlichen die selbstreferenziellen Kommunikationsmuster, mit denen das Erziehungssystem die ganze Zeit um das Dilemma herumschleicht, dass sie ihr Ziel, was sie eigentlich haben, nur mehr oder weniger zufällig erreichen können, aber es keine Technologie dafür gibt, die ihnen ermöglicht, ein stabil wiederkehrendes Maß an Erfolg zu haben, nämlich das auf Seite des binären Codes vermittelbar bei einem relativ fixen Prozentsatz von zu bildenden, zu sozialisierenden psychischen Systemen steht. Das existiert nicht. Natürlich gelingt das, das erleben wir ja auch immer wieder. Aber auch da wieder, aus einer systemtheoretischen Perspektive gesprochen, erstens, das wird wahrscheinlich eher zufällig passiert sein. Und zweitens, ob das Verstehen, was die psychischen Systeme meinen, das Verstehen ist, was das Kommunikationssystem des Unterrichts oder des Erziehungssystems meint, das können wir gar nicht überprüfen. Vielleicht reden die einfach nur aneinander vorbei und am Ende gibt es dann irgendwie eine Note in Form von einer 2, Bums, draufgestempelt und dann ist das Erziehungssystem zufrieden, Auftrag erfüllt. Ob das Verstehen, was damit eigentlich intendiert ist, ne, wenn man jetzt irgendwie in aktueller Semantik bleibt, ob da eine Urteilskompetenz aus Anforderungs 3, Bereich 3 tatsächlich erreicht worden ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht hat das psychische System des Schülers, der Schülerin einfach nur sehr genau verstanden, dem Lehrer das hinzuschreiben, was der gerne lesen möchte und es ist ihm eigentlich furzegal und seine Werte sind vollkommen andere. Ich wage zu behaupten, dass es immer wieder passiert. Und genau dieser Begriff des Technologiedefizits fasst das, glaube ich, ziemlich gut. Wir können nicht garantieren, dass Bildung gelingt. Wir können per Konvention davon ausgehen, dass Schule schon irgendwie positive Auswirkungen hat, und da wäre ich auch sofort dabei, das zu sagen. Aber die Art und Weise, wie Schule über sich selbst redet, die Art und Weise, wie das Erziehungssystem der Gesellschaft über sich selbst redet und wie vielleicht die akademische Pädagogik über die Absichten und Möglichkeiten redet, da muss man aus einer systemtheoretischen Perspektive sagen, holla die Waldfee, da lehnt euch aber ganz schön weit aus dem Fenster. Ob das so funktioniert? Und das ist ja vielleicht darum wieder auch was man mit einer gesunden Alltagsperspektive sagt, boah, Also wenn 60, 50, vielleicht auch nur 40% von dem klappen, was da von mir gefordert wird, dann bin ich eigentlich schon ganz happy. Und Technologiedefizit ist vielleicht die Erklärung dafür, dass das unser Alltagserleben ist. Zum Abschluss wieder. Was heißt denn das jetzt? Ne, Luhmann wird ja immer vorgeworfen, so ja, ein nihilistischer Klugscheißer zu sein, der irgendwie alles nur kaputt redet, aber überhaupt gar keinen konstruktiven Beitrag irgendwie zur Gestaltung der Gesellschaft abliefern kann. Auch da nochmal Verweis auf die letzte Folge. Luhmann hat immer wieder gesagt, ja, das mag ja sein, dass ich ein nihilistischer Klugscheißer bin. Hat er jetzt auch nicht gesagt, ist jetzt meine Wortwahl. Ist aber auch überhaupt nicht meine Absicht, irgendwas Konstruktives hier zur Gesellschaft beizutragen. Ich möchte einfach auf Basis der Semantik der Systemtheorie Gesellschaft beschreiben. Und was ihr damit macht, müsst ihr halt wissen. Im konkreten Fall auf die Pädagogik hat er immer wieder gefordert, dass die Pädagogik eben sich öffnen müsste für Fragen aus anderen Disziplinen, die ihren oder die ihre innerpädagogischen Diskurse hinterfragt, also zum Beispiel diesen Diskurs zwischen progressiver und konservativer Erziehung, und sie sich darauf einlassen muss, kommunikationsoffen zu anderen Subsystemen der Gesellschaft zu sein. Wenn man das sich jetzt mal anguckt auf 2024, August im Jahr 2024, KI hat Einzug in Schule erhalten, Digitalisierung ist ein großes Thema, die VUCA-Welt, ne, wir haben eine eigene Episode gemacht zu Schulen in der VUCA-Welt, ist überall gefühlt dabei. Was heißt das jetzt? Was kann man daraus gewinnen? Ich würde sagen, wenn man Luhmann wieder eine Haltung mit sich rumträgt, damit vielleicht Welt beobachtet als eine Leitdifferenz, dann würde ich sagen, Schule war schon immer VUCA. Also lasst einfach mal ein bisschen chillen und runterkommen. Schule war schon immer volatil. Erziehung war immer volatil. Sie war immer unbestimmt. Sie war immer schon komplex. Und Erziehung und Bildung war immer schon mit Ambiguität behaftet. Das war schon immer so. Insofern, an sich ist das nichts Neues. Und wenn ich mir Luhmanns Analyse des Erziehungssystems vor Augen führe, dann kann man eigentlich sagen, ja, Luhmann hat eigentlich schon von Anfang an eine VUCA-Situation beschrieben. Und ich finde das wieder, ist jetzt meine persönliche Perspektive, ich finde das eigentlich relativ, das entspannt mich, weil ich finde in dem Ganzen doch teilweise sehr überkochenden Diskurs und den emotional vorgetragenen Appellen für eine Reform des Bildungssystems oder was alles, die Schule brennt, ne? Einer der Podcasts, die in Deutschland sehr viel gehört werden, so viel Abgesang auf Schule, denke ich so, ja, ganz so schlimm ist es doch nicht. Und ich würde auch an der Stelle die Perspektive einnehmen, bei der ganzen Diskussion, was Schulen in Zukunft alles leisten sollen, was Schulen alles noch tun sollen, was Schulen vielleicht jetzt auch lassen sollen, bei diesen ganzen Perspektiven, wie die tolle Schule der Zukunft in 30, 40 Jahren aussieht und dass alles realisiert werden würde, was jetzt gesagt wird, würde ich systemtheoretisch deuten, ja, super, da werden neue Paradoxien rauskommen, die wir ihrerseits wieder in den Blick nehmen müssen. Aus dem Spiel kommen wir nicht raus. Aus diesen ganzen Paradoxien des binären Codes, vermittelbar, nicht vermittelbar, der wird immer da sein. Und wir werden es immer mit Individuen zu tun haben oder mit psychischen Systemen, mit einer strukturierten Eigenkomplexität, die sich in diesem Dilemma vielleicht auf eine Seite schlagen, die nicht funktional ist aus Perspektive der dann vorherrschenden Wertung des Erziehungssystems. Da werden wir niemals rauskommen. Das heißt, wir werden auch bei einer vollkommen neu aufgestellten Schule neue Paradoxien erleben, mit denen wir umgehen werden müssen. Das kann man jetzt als nervig finden. Ich persönlich denke, das entspannt vielleicht im Umgang mit den bereits jetzt bestehenden Paradoxien, weil man sie erstmal hinnehmen kann und dann sind sie, glaube ich, auch besser bearbeitbar, als wenn man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das ist alles ganz schlimm. Damit verbunden ein Begriff, den ich aus einem anderen Podcast habe, aus dem Podcast Systemisch Agilen, habe ich auch verlinkt auf der Homepage, das Eigenrecht der Situation. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, das eben aus einer systemtheoretischen Perspektive ganz oft das Ergebnis von Kommunikationssystemen, die temporär mit einem bestimmten Auftrag entstehen, dysfunktionale Ergebnisse rauskommen. Und allen beteiligten psychischen Systemen ist bewusst, dass das dysfunktional ist, wird trotzdem keiner was dagegen tun. Also hört euch die Folge vielleicht an, ich finde die sehr gut und sehr erhellend, auch in Bezug auf Schule. Und dieses Eigenrecht der Situation, das wird auch niemand aufheben. Das ist solange Menschen, solange die strukturell aneinander gekoppelten psychischen und organischen Systeme, die wir Menschen nennen, an Kommunikationssystemen, Unterricht oder kollegialen Arbeitsgruppen oder AG-Sitzungen beteiligt sind, solange das der Fall ist, wird es immer wieder dazu kommen, dass die im Rahmen des Erziehungssystems der Gesellschaft entstehenden Kommunikationssysteme am Ende nicht das machen, was sie sollen. Und das ist auch gut so. Weil solange das passiert, ist Schule, ist das Erziehungssystem sehr menschlich und akzeptiert, dass vielleicht das situative Wohlfühlen, das situative, ich bin okay mit dieser Situation, wie ich jetzt hier gerade rausgehe, dass das höher gewichtet wird als der offizielle Auftrag. Und das ist jetzt ein Aspekt, der zum Beispiel der ganzen Diskussion um Effektivität von Unterricht und Effizienz von Unterricht oder auch von Schule zugegenläuft. Aber ich glaube, wenn Schule das nicht mehr hat, dass in dem Erziehungssystem das nicht mehr auftritt, dann sind wir auf einem sehr schlechten Weg. Weil dann sind wir auf einem Weg, der die Mitglieder des Erziehungssystems nicht mehr als Menschen anerkennt. Und das jetzt vielleicht auch mal im Kontext eben von einer Akademie zur Systemtheorie. Natürlich spielen wir eine Rolle. Wir sind nicht nur psychische Systeme. Aber die Systemtheorie hilft mir vielleicht zu verstehen oder gibt mir hier einen Indikator mit, warum Ineffizienz manchmal total gut sein kann. Schlussendlich, dritte Perspektive. Das Erziehungssystem der Gesellschaft ist ein Subsystem einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, das für sein Bestehen auf bestimmte Umweltbedingungen angewiesen ist. Das Erziehungssystem der Gesellschaft kann nur bestehen, wenn es Schulgebäude gibt, wenn es Steuermittel gibt, mit denen Lehrer finanziert werden oder Lehrer auf eine andere Art und Weise finanziert werden, dann ist es im Zweifelsfall das Wirtschaftssystem, was nochmal sehr entscheidend mit reinkommt, nicht nur das politische System. Wenn es einen rechtlichen Rahmen gibt, in dem Schulen ihre Tätigkeit ausüben oder Kitas oder Universitäten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Erziehungssystem der Gesellschaft mit seinem binären Code vermittelbar, nicht vermittelbar, ist immer auf die Umweltbedingungen angewiesen, dass andere Subsysteme der Gesellschaft mit anderen binären Codes eine Umweltbedingung bereitstellen, dass es weiter existieren kann. Und diese binären Codes widersprechen sich teilweise. Das Rechtssystem arbeitet mit dem binären Code Recht oder Unrecht. Und auch das erleben wir im Erziehungssystem relativ häufig, dass das, was das juristische System zu unseren Handlungen sagt, nicht das ist, was wir als etwas wahrnehmen, was uns jetzt hilft. Das stimmt. Aber das liegt in der Natur der Sache, weil der binäre Code des Rechtssystems ein anderer ist. Der binäre Code des politischen Systems ist ein anderer. Der binäre Code des politischen Systems ist Macht oder Nichtmacht. Und auch die Entscheidungen im politischen System werden sich im Wesentlichen nach diesem binären Code richten und manchmal nicht nach Angemessenheit, ob die Bedürfnisse des Erziehungssystems mit einer politischen Entscheidung befriedigt werden, sondern im Hintergrund unter dem Eisberg des politischen Systems steckt immer der binäre Code Macht oder Nichtmacht. Das heißt, zumindest für mich, mir hilft das im Alltag immer wieder, wenn ich mit politischen Entscheidungen konfrontiert worden bin, die zum Beispiel in Form von Erlassen oder sonst was bei mir auf dem Tisch landen und meine Handlungen jetzt eingrenzen oder, passiert tatsächlich immer wieder, zwei DIN A4 Seiten lange Mails von irgendwelchen Eltern oder direkt den Anwälten, die mir irgendein Verhalten verbieten wollen, wo ich sage, ja, das ist aber pädagogisch hochgradig angemessen gerade. Das nervt, aber es ist Ausdruck der funktional differenzierten Gesellschaft, die auch ganz viele positive Aspekte für uns übrig hat, zum Beispiel relativ großen Wohlstand für alle, Rechtssicherheit und so weiter und so fort. Und aus dem Spiel kommen wir auch nicht raus. Und für mich an der Stelle bringt mir jetzt die Perspektive von Luhmanns Systemtheorie eine Menge Gelassenheit im Alltag. Das wird sich nicht ändern, weil die funktional differenzierte Gesellschaft wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich hoffe zumindest, dass sie sich nicht ändert. Nach der Zombie-Apokalypse sieht das vielleicht wieder anders aus, aber dann haben wir ganz andere Probleme. Aber das ist einfach so. Und da kann man es dann vielleicht jetzt wieder mit Freud halten. Dinge, die ich nicht ändern kann, über die sollte ich mich nicht so aufregen, mit denen sollte ich einen ganz guten Umgang finden. Und schlussendlich, damit ist man wieder am Anfang, Luhmann hat im Wesentlichen eine Kommunikationstheorie aufgestellt. Und die Frage, was VUCA, also Volatilität, Unbeständigkeit, Komplexität und Ambiguität ist, wird in Kommunikationsakten und im Kommunikationssystem generiert. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert die Umwelt darauf? Und das Erziehungssystem kann ja Umwelt sein, dass die darauf reagiert. Und da ist dann ja die Frage, was ist jetzt eine intelligente Reaktion des Erziehungssystems darauf, dass das Kommunikationssystem von einer VUCA-Welt spricht? Und ich glaube, da kann man ein paar Punkte mit Luhmann festmachen. Und die hat Luhmann selber teilweise in den 80ern schon so formuliert. Also erster Punkt, was sollte das Erziehungssystem in einer VUCA-Welt tun? Es sollte der Kontingenz der Welt und auch des Unterrichts deutlich mehr Rechnung tragen. Also Kontingenz als die prinzipielle Unbestimmbarkeit. Als es das jetzt tut. Man kann jetzt an der ersten Stelle anfangen mit die 4 Ks. Kollaboration, kritisches Denken, Kommunikation und Kreativität in den Mittelpunkt schulischen Unterrichts, schulischer Bildung zu stellen und weniger fachliche Anforderungen. Oder, um es mit Luhmann zu sagen, dass das Lernen von Wissen weitestgehend ersetzt werden müsste durch das Lernen des Entscheidens. Das heißt, das Ausnutzen von Nichtwissen. Das hat Luhmann 1986 als Quintessenz seiner Erziehungssoziologie geschrieben. Fast 40 Jahre her. Dass das Lernen von Wissen weitgehend ersetzt werden müsste durch das Lernen des Entscheidens. Das heißt, das Ausnutzen von Nichtwissen. Und da würde ich sagen, eine bessere Formulierung für die Frage, was Bildungsinstitutionen heute in der VUCA-Welt leisten müssen, kann ich eigentlich gar nicht formulieren. Hat Luhmann schon vor knapp 40 Jahren formuliert. Und ist jetzt die Frage, kann das Erziehungssystem das leisten? Ich glaube, im gewissen Rahmen ja, aber eben wieder nur in den Grenzen, in denen es auf bestimmte Umweltbedingungen angewiesen ist, die das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Und da muss man einfach sagen, die großen Würfe für einen solchen Umbau des Bildungssystems oder der Schulen, die müssen aus dem politischen System kommen. Das kann Schule nicht leisten. Die müssen rechtlich abgesichert werden, durchs Rechtssystem durch, damit Schule das auch tun darf und auch tut auf einer breiten Basis. Im Alltag, bevor das geschehen ist, kann man jetzt wieder sagen, ich erinnere an den Begriff der brauchbaren Illegalität aus der letzten Folge. Eine Einzelschule in konkreten Situationen kann durch die brauchbare Illegalität als eine Orientierung mit Sicherheit situativ immer ganz gute Ergebnisse erzeugen, die jetzt auch den Ansprüchen von der VUCA-Welt gerecht werden. Das Erziehungssystem als Ganzes wird das nicht schaffen. Dafür braucht es dann tatsächlich Entscheidungen aus anderen Subsystemen der Gesellschaft.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.